Herzlich willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik- und Aquascaping-Podcast mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge hier bei AAA All Aquascaping Answers mit mir, mit Tobias Gavrisch. Und heute, wie versprochen, nichts über das Toolbag, nichts über großartig Business-Themen, sondern über Aquascaping. Und zwar wieder mit euren Fragen. Und ich habe zwei Fragen, eigentlich drei Fragen rausgesucht, wovon eine Frage das Hauptthema der heutigen Sendung sein wird. Bevor wir damit aber einsteigen, möchte ich noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, was ich nämlich gestern in einem neuen Video auf AquaOwner veröffentlicht habe. Und zwar hieß das Video, was ich gestern veröffentlicht habe, ist die Meerwasser-Aquaristik vielleicht doch nichts für mich? Statement an alle Einsteiger. Und ich möchte das jetzt nicht hier komplett wiederholen. Ich werde dir das Video einfach in der Podcast-Beschreibung natürlich auch verlinken in der Videobeschreibung. Dann kannst du dir das gerne mal anschauen. Ein paar Aspekte möchte ich aber trotzdem darauf aufgreifen und zwar auch so ein bisschen dann auf ein, zwei Kommentare eingehen, die das nämlich schön ergänzt haben mit Aspekten, die mir einfach, als ich das Video aufgenommen habe, selber in dem Moment gar nicht eingefallen sind, die aber total dazugehören, finde ich. Also das Thema war, ich habe so ein bisschen beschrieben, wie das bei mir war mit der Meerwasser-Aquaristik, als ich eingestiegen bin und auf welchen Gegenwind ich da gestoßen bin sozusagen. Das Ganze ist ja jetzt schon anderthalb Jahre her. Das war auch ganz faszinierend, als ich mir über dieses Video Gedanken gemacht habe und die ersten Notizen dazu gemacht habe, zu sehen, okay, das Meerwasserbecken ist echt schon fast anderthalb Jahre alt. Also ich habe im August 2019 damit angefangen, ne, und dementsprechend ist das schon eine ganze Weile her. Und in der Zwischenzeit ist ja auch viel passiert, weil das ursprüngliche Layout existiert ja gar nicht mehr. Ich habe das ja dann umgebaut in ein anderes Aquarium rein. Ich habe halt alles übernommen, also alle Korallen, alle Steine. Ich habe halt nur ein anderes Layout gewählt und den Bodengrund gewechselt. Und dadurch finde ich dem Ganzen auch noch mal eine ganz andere Qualität gegeben. Also das Neue gefällt mir viel, viel, viel besser. Aber das ist ja auch so ein bisschen, ja, tatsächlich so ein bisschen die Grundlage des Punktes dessen, auf was ich da eingehen wollte, weil man Erfahrung sammeln muss. Und man muss das in der Regel selber sammeln. Und vor allem sollte man sich nicht von Leuten davon abhalten lassen, wenn man selber Spaß daran hat. Natürlich muss man sich immer über Dinge informieren, ganz klar. Und genauso musste ich mich auch über Meerwasser informieren. Das Problem ist halt immer, wenn dann gerade zum Beispiel in Foren, gerade auch in irgendwelchen Online-Artikeln, aber auch auf YouTube tatsächlich, man dann gesagt bekommt, ja, wenn du keine Ahnung davon hast, dann solltest du das lieber nicht machen. Wo ich immer so denke, was ist das für ein Quatschargument? So logisch habe ich keine Ahnung davon, weil ich ja erst neu damit einsteige. Ich habe auch keine Ahnung von Stricken. Darf ich deshalb nicht lernen zu stricken? So, ne, das ist halt Unsinn, so ein Argument. Und genau auf das Thema bin ich da so ein bisschen eingegangen und wollte damit vor allem auch euch allen Mut machen, etwas Neues auszuprobieren. Und wenn ihr Bock drauf habt, etwas Neues auszuprobieren, dann ist es ja meistens auch so, das ist zumindest etwas, was ich aus meiner persönlichen Erfahrung immer sagen kann, dann ist es meistens so, dass man sich auch wirklich so dafür interessiert, dass man gerne etwas Neues darüber lernt, dass man sich gerne umfassend informiert, dass man gerne auch die Hintergründe verstehen möchte und nicht einfach in den nächstbesten Laden läuft und sich da irgendwas zusammenkauft und das zu Hause hinstellt und dann hofft, dass irgendwas funktioniert. Ich möchte nicht ausschließen, dass es solche Personen auch gibt. Aber selbst da muss man dann auch sagen, und das ist auch ein Kritikpunkt, der natürlich immer wieder angeführt wird, gerade wenn es dann so um Einsteiger geht und gesagt wird, ja hier, ich habe mir jetzt das und das gekauft, aber das funktioniert nicht richtig. Dann ist man sehr schnell dabei, als erfahrener Aquarianer und gerade online, gerade in Foren, gerade auf YouTube, zu sagen, ja, hättest du dich mal besser vorher informiert, jetzt ist halt scheiße. So. Ja, gut, aber das hilft mir ja auch nicht in dem Moment. Das hilft weder demjenigen, der jetzt gerade das Problem hat, noch hilft es dir als vermeintlich erfahrenen Aquarianer und vermeintlich hilfeleistenden Aquarianer, dich in irgendeiner Form zu kreditieren, weil das tust du nicht. Ja, du bist dann einfach nur der, ja, arrogante Oberlehrer, der sich hinstellt und sagt, hättest mal vorher auf mich gehört, hättest mal alles so gemacht, wie ich das gesagt habe. Und das finde ich super, super anstrengend und super arrogant, weil erstmal ist es nicht so, dass du nur auf eine einzige Person hören solltest, so ganz, ganz, ganz generell, ja, sondern man informiert sich halt umfassend über verschiedene Quellen und bildet daraus idealerweise so eine Art Mittelwert. So verfahre ich ja beispielsweise auch, wenn ich Fischvorstellungen mache. Gerade wenn das Tiere sind, die ich selber auch neu habe und deshalb auch nicht noch so wirklich viel Erfahrung dazu beitragen kann. Dann sucht man natürlich online Haltungsbedingungen, weil die Haltungsbedingungen möchte ich ja auch in den Videos darstellen und euch dann auch erklären, damit, wenn ihr euch darüber informiert, ihr halt auch möglichst umfassend informiert seid. So, und dann findest du die erste Website und da steht, dieser Fisch braucht pH 6,0 bis 7,5. Denkst du, ja gut, machst du mal eine Notiz. So, dann gehst du auf die nächste Website, weil du hast auf Google natürlich gesucht und findest halt tausend und eine Website, die diesen Fisch besprechen. Und dann steht auf der nächsten Website, der Fisch braucht pH von 6,5 bis 8,0. Und auf der nächsten Website steht, der Fisch braucht pH von 7 bis 7,5. Und auf der nächsten Website steht, der Fisch braucht pH 6 bis 8. Und dann denkst du dir, ja, aber was ist denn jetzt richtig? Richtig ist ganz, ganz häufig bei sowas ein Mittelwert. Ja, weil irgendwo haben ja alle diese Wertebereiche eine Überschneidung. In dem Fall lag das jetzt im Bereich 7 bis 7,5 oder 6,5 bis 7,5. Ich habe mir natürlich jetzt die Werte selber nicht gemerkt, die ich gerade gesagt habe. Ja, so gut bin ich vorbereitet. Nein, aber das ist in der Regel sowas, wo man halt versucht, einen Mittelwert zu bilden. Und so ist das eigentlich bei allen Themen. Wenn ich euch sage, ich finde beispielsweise einen dreistufigen Bodengrundaufbau das Sinnvollste, weil ich habe damit die besten Erfahrungen gemacht und ich kann das eigentlich ganz gut logisch begründen, warum das eine gute Option ist. Dann sage ich euch halt hier poröser Unterbau, irgendwo Volcano Mineral, darüber normales Soil, darüber Powder Soil. So, jetzt guckst du dir woanders ein Video an, der sagt dir Bodengrundaufbau, ja, normales Soil reicht völlig, brauchst nichts runter machen. Dann guckst du dir wieder ein anderes Video an, das sagt dir, ja, Soil und darüber so ein bisschen Powder Soil ist eigentlich ganz geil. Und dann guckst du dir nochmal ein anderes Video an und das sagt dir dann, Volcano Mineral und normales Soil voll gut, Powder Soil brauchst du nicht. So, was zeigt dir das jetzt? Das zeigt dir vor allem, dass all das irgendwie schon funktionieren wird. Und es da eigentlich nichts gibt, wo man sagen würde, okay, das ist jetzt völliger Scheiß, das solltest du auf gar keinen Fall machen. Und das ist mir selber auch wichtig. Ich kann halt nur euch das darstellen, wovon ich selber denke, dass es gut und sinnvoll ist und wo ich mir dann natürlich auch Mühe gebe, das entsprechend zu begründen. Aber logischerweise heißt das nicht, dass das die einzige Option für euch ist und logischerweise heißt das auch nicht, dass es anders nicht geht. Ich meine, ich habe jetzt zum Beispiel hier mein Biotop-Aquarium stehen, da ist nur Sand drin. Ohne irgendwas darunter. Einfach nur Sand. Alle Pflanzen, die in diesem Becken wachsen, sitzen direkt im Sand. Und ich würde immer noch die Meinung vertreten, dass Sand jetzt nicht das allerbeste Wachstumsmedium für Pflanzen ist. Aber es funktioniert trotzdem. Es funktioniert vielleicht nicht so gut wie mit Soil und einem dreistufigen Bodengrundaufbau. Vielleicht würden die Pflanzen da drin schneller wachsen, kräftiger wurzeln, größer werden. Weiß ich nicht. Ich habe jetzt keinen direkten Vergleich hier. Aber ich habe mir ja beispielsweise schon mal die Mühe gemacht, den direkten Vergleich zwischen Kies und Soil zu machen, der auch gezeigt hat, ja, in Soil wachsen die Pflanzen schneller. Aber sie wachsen halt trotzdem auch in Kies. Sie wachsen halt langsamer. Sie werden vielleicht nicht so krass ausgefärbt wie in anderen Soilbecken. Sie wachsen halt vor allem, wie gesagt, langsamer und man muss sie deshalb aber auch nicht so häufig schneiden, was ja durchaus auch ein Punkt sein kann, der interessant ist für einen. Es funktioniert aber halt trotzdem. Und mein Lieblingsbeispiel ist ja das der Filter. Das hast du jetzt garantiert von mir schon ein paar Mal gehört. Ich selber betreibe meine Filter in der Regel mit ziemlich wenig Biofiltermaterial. Höchstens einer der Filterkörbe ist mit Biofiltermaterial ausgestattet. Green Aqua hingegen, die Jungs aus Ungarn, betreiben ihre Filter quasi ausschließlich mit Biofiltermaterial. Die haben dann einen Vorfilterschwamm und der Rest ist randvoll mit Biomaterial. So, deren Becken sehen ziemlich geil aus. Und das soll jetzt nicht abgehoben klingen, aber ich finde, meine Becken sehen auch ganz okay aus. Ja, und offensichtlich ist die Filterung in beiden Fällen etwas, was in beiden Fällen funktioniert. Natürlich kann man immer argumentieren, warum das eine oder das andere sinnvoller ist. Aber ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, probier halt einfach erstmal was aus. Alles, was du hörst und vor allem, wenn du dir mehrere Quellen anschaust, dann findest du immer einen Mittelwert oder immer Übereinstimmungen, die dir verlässlich sagen, pass auf, das wird schon irgendwie hinhauen. Ja, vielleicht ist es nicht die ultimativ optimalste Lösung, aber die musst du am Anfang ja auch gar nicht haben. Da geht es erstmal darum, auch Erfahrungen zu sammeln. Und die kannst du eigentlich auf die eine oder andere Weise immer sammeln. Ja, so viel auf jeden Fall erstmal nur dazu. Wie gesagt, wenn du möchtest, schau dir das ganze Video nochmal an. Mir war das einfach ein Bedürfnis, das mal zu besprechen. Da ging es auch gar nicht um irgendeine Form von Rechtfertigung, weil einige Leute dann noch gesagt haben, hey, du musst dich doch nicht rechtfertigen dafür, dass du das gemacht hast. Das wollte ich gar nicht. Das war gar nicht mein Ziel. Und ich denke eigentlich auch nicht, dass das so groß rüberkam als ein Rechtfertigungsvideo. Mir war wichtig, dir damit zu zeigen, dass du vor allem verfolgen solltest, was du möchtest, was dir Spaß macht. Und natürlich musst du dich darüber umfassend informieren. Das kann dir niemand abnehmen. Du musst da auch deine eigenen Erfahrungen machen, das kann dir auch niemand abnehmen. Aber du solltest dich auf gar keinen Fall von irgendwelchen Leuten entmutigen lassen, die sagen, nein, jetzt um bei dem Beispiel zu bleiben aus dem Video, nein, Meerwasser ist viel zu kompliziert, bleib mal lieber bei deinen Süßwasser-Aquarien. Was ein Blödsinn. So, das musste nur nochmal gesagt werden hier. Ich warte tatsächlich gerade eigentlich auf die DHL-Paketboten. Das heißt, wenn es gleich einmal kurz klingelt, dann muss ich einmal schnell zur Tür und die Sachen annehmen. Weil ich kriege nämlich heute eine neue große Lieferung von Tunze. Ich habe nämlich ein paar Kessellampen mir mal wieder kommen lassen. um die nämlich über dem Biotop einzusetzen. Und zwar nicht die A360X, die ich ja schon hier habe, sondern die A160, die etwas kleinere Variante. Die ist natürlich da auch günstiger. Und zwei davon werden nämlich jetzt in naher Zukunft das Biotop beleuchten. Vorher wird es noch einen Lampenvergleich geben zwischen der ONF The Flat One und der ONF The Flat One Plus. Ich habe ja beide in 90 cm hier. Über dem Becken läuft ja aktuell die Flat One Plus. Und dann machen wir noch mal ein Video, um zu vergleichen, was da genau der Unterschied ist. Das Ärgerliche ist halt, dass die Flat One Plus immer noch nicht in Deutschland angekommen ist. Das ist momentan halt alles auch sehr, sehr stark der Corona-Krise geschuldet. Das ist auch der Grund, warum beispielsweise viele von euch nicht mehr gut an Shihiros-Lampen rankommen, weil halt Seefracht momentan echt schwierig geworden ist. Das dauert viel, viel, viel länger, bis dann da Container freigegeben werden, bis Schiffe freigegeben werden und da halt aus irgendwelchen Häfen auslaufen dürfen und in irgendwelche anderen Häfen wieder einlaufen dürfen. Das ist der Hauptgrund, warum halt gerade Artikel aus Ausrichtung Asien schwierig zu bekommen sind im Moment, weil die werden halt alle über Seefracht importiert, weil Luftfracht halt unfassbar teuer ist. Und das kann sich ein Distributor meistens nicht leisten, größere Mengen über Luftfracht zu importieren. Und deshalb dauert das momentan leider sehr, sehr lange. Und deshalb ist es mit ONF auch so ein bisschen blöd. Ich wollte nämlich die ganze Zeit warten mit diesem Video, bis dann die Lampe auch wirklich hier verfügbar ist. Weil ich finde es mal ein bisschen doof, ein Video zu machen, wo ich etwas Neues vorstelle oder etwas teste. Und dann ist es aber nicht verfügbar. Und dann kann man es nicht kaufen, wenn man es dann im Video interessant findet und schön findet. Das war der Grund, warum beispielsweise hier hinter mir der Glaspot Shizuku, den ich jetzt schon einige Wochen hier habe, noch nicht in einem Video vorgestellt wurde, weil er ist halt noch nicht zu kaufen hier. Das macht dann, finde ich, keinen Sinn, die Sachen vorzustellen. Da warte ich also immer noch so ein bisschen drauf. Nur jetzt mit der ONF wird es halt Zeit, in dem Moment, wo ich halt die Beleuchtung bei dem Biotop eh wechseln möchte. Das heißt, eventuell müssen wir das Video halt wirklich vorziehen, wobei die Lampe dann noch nicht hier verfügbar sein wird. Aber zu den Kessels wird es dann eben auch noch was geben, weil das sind natürlich schon auch andere Lampen als die A360X. Sie sind halt ein bisschen leistungsschwächer, dafür aber eben auch ein bisschen kompakter. Und ich glaube, gerade fürs Biotop ist das mit diesem Kringeleffekt einfach der Hammer. Das kann ich mir so gut vorstellen. Und das haben viele von euch auch angemerkt, dass das auch eigentlich die geilste Lampe für so ein Projekt wäre. Und da stimme ich euch auch zu. Und da kann ich jetzt auch schon mal vorwegnehmen, ich habe es damals ja auch schon hingekriegt, bei der A360X zu sagen, pass auf, schick mir mal eine mehr, damit ich die wieder verlosen kann, weil das sind tolle Lampen und sie sind halt in Deutschland immer noch nicht so richtig weit verbreitet. Also ja, es gibt mittlerweile so ein, zwei Shops, die auch Kessel-Süßwasserlampen führen, aber so richtig durchdrungen hat es den Markt hier noch nicht. Und deshalb finde ich es gerade da, gerade bei diesem Produkt besonders schön, wenn ich auch jetzt wieder sagen kann, ich kriege drei von den Dingern, zwei von meinem Biotop und eine für euch. Das heißt, demnächst wird es auch, also was heißt demnächst? Ich sage jetzt mal so ganz vorsichtig, in grob 2 bis 4 Wochen wird es ein Video über die Kessel A160 geben und da habt ihr dann auch wieder die Chance, eine von diesen tollen Lampen zu gewinnen. Das schon mal so als kleinen Teaser vorweg. So, aber dann würde ich sagen, lass uns mal mit den Fragen soweit einsteigen. Ich fange jetzt einmal an mit 2 Fragen von Christian. Und Christian schreibt, ich habe 2 Fragen, auf die ich als Anfänger noch keine Antwort gefunden habe. Frage Nummer 1, kann ich beim Bau des Hardscapes auch einige Tage bis zur Bepflanzung verstreichen lassen? Ich wollte mir viel Zeit lassen und iterativ das Hardscape aufbauen. Heißt ja in dem Fall, dass Boden zusetzt und auch Säule ein paar Tage auf dem Trocknen sitzen. Ist das schlimm, ungünstig oder egal? Da habe ich auch schon ein Video zu gemacht, das heißt, glaube ich, Soil lagern. Ich werde es auch raussuchen und in die Podcast- und Videobeschreibung hier packen. Das ist generell nicht schlimm. Es ist allerdings so, dass Soil in der Verpackung ja feucht ist. Also wenn du einen frischen Soilsack aufmachst, dann merkst du, okay, das ist feucht. Da ist irgendwie eine Art Feuchtigkeit drin. Ein bisschen muffig manchmal, so ein bisschen erdig. Es ist auf jeden Fall nicht trocken. Und wenn Soil austrocknet, verlieren nämlich diese kleinen Kügelchen so ein bisschen an Stabilität und zerbröseln leichter. Und gerade dieses Zerbröseln ist ja etwas, was man bei Soil nicht haben will oder vermeiden will, damit es halt eine möglichst lange Standzeit hat. Deshalb würde ich dir empfehlen, wenn du das machen willst, das kannst du machen, aber sorg dafür, dass das Soil dann nicht austrocknet. Heißt konkret, du machst deinen Bodengrund rein, machst deine Zusätze rein, machst das Soil rein, setzt dein Hardscape, mach Folie drüber, mach Klarsichtfolie. Entweder übers Becken oder die Klarsichtfolie einfach so auf den Bodengrund drauflegen. Beides funktioniert und das verhindert einfach, dass das Soil dann austrocknet. Und dann kannst du dir im Endeffekt so viel Zeit lassen, wie du möchtest. Solange das Soil halt nicht austrocknet. Zwischendurch, wenn du wirklich sehr lange Hardscape-Sessions hast, würde ich dir auch empfehlen, mit der Sprühflasche da 2-3 Mal drauf zu sprühen. Das muss nicht nass sein. Das soll einfach nur eine gewisse Grundfeuchtigkeit haben, damit es halt nicht zu sehr austrocknet und dadurch spröde wird und dadurch leichter zerfällt. Also wenn du es zwischendurch immer irgendwie luftdicht abschließt oder irgendwie anders feuchtest, ist das überhaupt kein Thema und dann kannst du dir da gerne so viel Zeit lassen, wie du möchtest. Es ist allerdings auch so, und das greift wieder so ein bisschen auf das zurück, was ich jetzt am Anfang dieser Folge ja auch schon erklärt habe. Ich kenne auch Leute, die basteln 2 Wochen an ihrem Hardscape und haben das Becken nicht abgedeckt mit Zoll. Und auch das Becken läuft. Ja, es ist wieder so ein Punkt, wo ich meiner Meinung nach logisch begründen kann, warum es sinnvoller ist, es abzudecken. Das heißt aber nicht, dass wenn du es nicht abdeckst, dein Becken doomed ist und du nie wieder ein vernünftiges Becken hast und dann nur noch alles schrecklich ist und den Bach runtergeht und alles wird Scherben. So, das ist es halt auch nicht, ne? Wie gesagt. Meine Begründung ist, Soil ist in der Packung feucht. Warum? Damit es halt seine Struktur besser aufrechterhalten kann. Wenn es austrocknet, wird es spröde und zerfällt schneller. Das will man in der Regel nicht haben. Also würde ich dafür sorgen, dass du es feucht hältst. Das ist so ein bisschen dann die Kurzantwort darauf. So, und Frage Nummer 2. Ich versuche mir aktuell schon einen Plan bezüglich der Pflege zu machen. Dabei bin ich über die Frage gestolpert, ob es für die Pflanzen oder Tiere eine Rolle spielt, wann man am Tag den Wasserwechsel vornimmt. Da ich 2 Kinder habe und die mich tagsüber natürlich gerne auf Trab halten, überlege ich, ob man abends in Ruhe Wasserwechsel machen kann. Da wäre ja aber im Becken eigentlich schon Feierabend, da die Beleuchtungsphase am Anfang ja nur 6 Stunden beträgt und später dann erst etwas mehr. Aber grundsätzlich würde ich deutlich flexibler sein können, wenn man nicht immer mitten am Tag den Wasserwechsel vollziehen muss. Das ist ehrlicherweise eine Frage, über die habe ich mir noch nie Gedanken gemacht, weil ich bisher meinen Wasserwechsel einfach auch ganz ernsthaft immer dann gemacht habe, wenn ich gerade Zeit und Lust dazu hatte. Vollkommen wurscht, was das für eine Tageszeit war. Ich habe auch schon Wasserwechsel nachts um 3 gemacht. Ja, also ich bezweifle, dass das einen großen oder spürbaren oder in irgendeiner Form messbaren Einfluss auf Gesundheit oder Pflanzenvitalität haben könnte. Ich wüsste nicht wozu. Also mir fielen keine logischen Gründe dafür ein, die das befürworten würden, dass man den Wasserwechsel immer vormittags machen muss oder so. Also da würde ich mir keine großen Gedanken drum machen und zumindest ich habe mir da auch bisher wirklich noch nie Gedanken drum gemacht und das einfach immer dann gemacht, wenn es für mich gepasst hat und bin damit bisher eigentlich auch immer sehr, sehr gut gefahren. So, und damit möchte ich zum Hauptthema der heutigen Folge überkommen und zwar zu einer Frage von Philipp, die jetzt allerdings nur stellvertretend ist für, ich glaube, 10 oder 11 Fragen, die genau das gefragt haben. Und wie gesagt, ich nehme jetzt stellvertretend hier die Frage von Philipp raus. Hi Tobi, ich stehe auch als erfahrener Aquarianer vor einer speziellen Herausforderung. Ich möchte ein 400-Liter-Becken einrichten mit einem ähnlichen Hardscape wie du bei JBL mit 2 Inseln. Allerdings soll ich mir das Becken als Raumteiler vorstellen. Das heißt, es ist von 3 Seiten einsehbar. Hast du Tipps bzw. Erfahrungen, wie ich besonders dabei vorgehen sollte, was ich beachten sollte oder von vornherein vermeiden sollte? Ja, Raumteiler ist so eine Frage, die wirklich sehr, sehr häufig kommt, was ich faszinierend finde, weil ich zumindest hier in meiner Wohnung überhaupt nicht irgendwie den Platz oder die Muße hätte, da kam als Raumteiler aufzustellen. Das möchte ich aber deshalb auch sehr klar vorweg schicken. Ich habe sowas noch nicht gemacht. Ich habe noch keinen Raumteiler eingerichtet und ich habe auch keinen Raumteiler hier. Für mich ist das aber trotzdem irgendwie, ich finde, ziemlich logisch. Also wenn du dich jetzt da auf ein Layout beziehst, was ich da bei JBL gemacht habe, ich werde mal gucken, ich werde das Video von JBL auch raussuchen. Das war, glaube ich, ein 720-Liter-Becken, was sie da hatten, 2 Meter lang, wo ich halt einfach einen Layout auf 2 Inseln aufgebaut habe, rundherum Sand, also so ein klassisches Insel-Layout, aber halt mit 2 Inseln. Und ich denke tatsächlich, dass auch gerade dieser Plan-Insel-Layout das Sinnvollste und auch das Einfachste ist, wenn du dich an das Thema Raumteiler-Aquarien heranwagen möchtest. Denn beim Raumteiler ist ja der Hauptpunkt für dieses Becken, wie du ja gerade auch schon gesagt hast, ist es von 3 Seiten einsehbar. Du kannst also drumherum laufen. Du hast also in dem Sinne keine Rückwand, beziehungsweise deine Rückwand ist eigentlich eine der Seitenwände. Also jetzt links oder rechts, ist ja wurscht. Aber das heißt auch, dass du bei deiner Layout-Gestaltung, wenn es jetzt darum geht, Vordergrund gestalten, Mittelgrund gestalten, Hintergrund gestalten, du hast eigentlich keinen Hintergrund. Du hast eigentlich nur einen Vordergrund und einen Mittelgrund. Und der Hintergrund könnte höchstens sowas sein wie ganz am Rand der Seitenwand, die halt dann an der Wand steht. Aber ich würde versuchen, mich von diesem Konstrukt Vorder-, Mittel-, Hintergrund so ein bisschen zu trennen und eigentlich nur zu überlegen, wie muss ein Layout aussehen, dass ich halt drumherum laufen kann, um es von allen Seiten zu sehen. Und da bietet sich halt die Insel irgendwie als sehr logische Möglichkeit an, weil du halt drumherum laufen kannst und sie eigentlich aus allen Richtungen gleich aussieht. Oder sagen wir nicht, sie sieht aus allen Richtungen gleich aus, aber sie ist aus allen Richtungen einsehbar. So ganz generell als Konstrukt ist eine Insel halt aus allen Richtungen einsehbar, ne? Und so würde ich da auch vorgehen. Ich nehme jetzt mal, also wenn wir jetzt konkret bei diesem Beispiel bleiben wollen mit dem Inselscape, dann hast du ja ringsherum so eine Schicht dekorativen Sand, wo dann oft auch gar nichts drin gepflanzt wird, der einfach nur da ist. Und jetzt bei dem Layout von JBL war der halt im Vordergrund und nach hinten wurde es dann halt aufgeschüttet und die beiden Inseln standen halt auch hinten an der Wand, um sie da ein bisschen höher zu schütten. Das kannst du halt bei einem Raumteiler natürlich nicht machen. Deshalb ist es auch, glaube ich, vom Becken her am sinnvollsten, wenn ein Raumteiler tiefer ist als ein Becken, was ganz klassisch an der Wand stehen würde, damit du einfach ein bisschen Platz hast, diese Aufschüttung, die du normalerweise an der Rückwand machen würdest, jetzt in der Mitte des Beckens zu machen. Und so stelle ich mir das Ganze dann auch vor, dass du im Endeffekt zwei Steinhaufen, um es jetzt halt sehr simpel runterzubrechen, in die Mitte des Beckens kippst und so natürlich die Möglichkeit hast, da komplett ringsrum zu gehen und diese Steinhaufen halt wirklich von allen Richtungen einzusehen. Und so hast du aus jeder Richtung auch die Möglichkeit, einen Vordergrund zu setzen und so hast du aus jeder Richtung auch die Möglichkeit, Mittelgrundpflanzen zu setzen. Wie gesagt, Hintergrundpflanzen ist da ein bisschen schwierig. Du könntest natürlich dann sozusagen die Spitze eines jeweiligen Hügels, einer jeweiligen Insel als Hintergrund bezeichnen oder da zumindest sowas wie dann sehr hochwachsende Stängelpflanzen setzen oder so grasartige Pflanzen, lange Vallisnerien, Cypirus helferi, Vallisneria nana, irgendwie sowas. Das wäre dann halt sozusagen an dieser Stelle zu verorten. Ganz generell stelle ich mir das aber gar nicht so kompliziert vor, ehrlich gesagt. Also im Endeffekt ist vielleicht die einfachste Möglichkeit, sich sowas vorzustellen, guck dir ein Layout an, was du gerne hättest als Raumteiler, und dann stell dir vor, dass du genau dieses gleiche Aquarium nochmal von hinten an dieses Aquarium ransetzt. Und das ist dann dein Raumteiler und so würdest du ihn dann aufbauen. Und eigentlich, wenn ich mir das jetzt überlege, egal welches Layout ich mir jetzt vorstelle, klassisches Dreiecks-Layout mit irgendwie Wurzeln, die von einer Seite auf die andere Seite ragen oder so, Diorama könnte man theoretisch sogar auch machen. Man kann das alles so aufbauen, dass das sozusagen auf der Rückseite gespiegelt ist und dann einfach in der Mitte eines Aquariums steht und dann halt die Seitenwand als Rückwand benutzt. Das sollte machbar sein. Ich sehe da kein großes Problem. Das größte Problem ist vermutlich wirklich in der Gestaltung dann die Tiefe des Aquariums, weil da macht es wirklich, wirklich einen Unterschied, ob das Aquarium tiefer ist oder eben nicht so tief. Also zum Beispiel ein klassisches 60p, was ja nur 30 tief ist, stelle ich mir schwierig vor als Raumteiler. Aber irgendwie so ein Becken, was 40, 50, 60 tief ist, vielleicht sogar 80 tief, das ist natürlich überhaupt kein Thema. Das ist ja Platz ohne Ende, um da halt auch selbst ein Diorama, ein komplexes Diorama, wirklich in der Mitte des Aquariums aufzubauen, um halt von allen Seiten drumherum gehen zu können. Es ist vielleicht die Frage, ob nicht früher oder später sich herauskristallisiert, dass dir die eine Seite doch besser gefällt als die andere Seite. Ich glaube aber nicht, dass man das verhindern kann. Da würde ich einfach sagen, das gehört halt dazu, das ist halt so. Da kannst du natürlich vielleicht ein bisschen drauf Rücksicht nehmen und dir überlegen, von welcher Seite schaust du häufiger ins Aquarium. Da gibst du dir dann vielleicht ein bisschen mehr Mühe oder da ist die Pflanzenauswahl vielleicht ein bisschen detaillierter oder präziser gesetzt oder so. Aber ich glaube, im Endeffekt spielt das keine so große Rolle. Solange du dich daran hältst, dein Layout sozusagen in die Mitte zu bauen des Beckens, sehe ich da wenig Problempotenzial tatsächlich. Man muss dann natürlich gucken, dass das halt auch mit der Beleuchtung entsprechend passt, gerade wenn das Becken sehr tief ist, dass halt die Beleuchtung dann auch ausreichend ist oder gleichmäßig ist. Aber zum Beispiel, weil wir es jetzt vorher hatten, weil ich es vorher kurz gesagt habe mit den Kessellampen, ich finde ehrlich gesagt, so eine Kessel ist auch ein ziemlich gutes, eine ziemlich gute Beleuchtungsquelle für ein Raumteiler-Aquarium, weil sie halt so schön spotförmig ist und deshalb halt unten eine kreisförmige Fläche beleuchtet. Und das kann man halt schön zentral über ein Becken setzen. Und gerade über ein Inselscape kannst du halt einzelne Kesselspots über die einzelnen Inseln setzen. Und dann spielt es auch gar keine Rolle, ob diese Insel irgendwo an einer Rückwand steht oder halt frei in der Mitte des Aquariums. Also ich bin halt ganz generell wirklich großer Fan von diesen Spot-LEDs. Ich weiß, das ist noch nicht so ganz so verbreitet und viele sagen auch immer noch so, nee, ich kann mit diesem Lux nicht so richtig was anfangen. Aber das ist jetzt wiederum halt wieder etwas, was mir gerade dazu eingefallen ist, wo ich denke, dass es sich eigentlich gut machen würde. Ich weiß auch nicht, ob es dazu noch groß oder ob ich da noch groß mehr Tipps zu geben kann, weil wie gesagt, dafür fehlt mir dann tatsächlich die Praxiserfahrung bei der Einrichtung eines solchen Raumteilers. Es ist halt schwierig, weil ich glaube, dass ich das hier zu Hause nicht werde umsetzen können, weil es gibt keinen Ort jetzt bei uns in der Wohnung, wo wir sagen würden, hey, da würde so ein Raumteiler voll Sinn machen. Mein erstes oder mein größtes Problem für ein Raumteiler-Aquarium ist, glaube ich, am ehesten noch, wie sieht der Schrank denn aus? Weil der Schrank hat ja in der Regel immer eine deutliche Vorderseite und eine deutliche Rückseite und meistens ist die Rückseite nicht sonderlich hübsch. Und da ist vielleicht die Frage, wie steht das? Also steht dann vor der Rückseite ein Sofa oder sowas? Oder steht es irgendwie so, dass man die Rückseite gar nicht sieht? Oder aber, du hast halt eine Custom-Anfertigung und hast wirklich auf beiden Seiten Türen. Das ist natürlich auch ganz geil. Das könnte auch ganz cool sein. Das kenne ich zum Beispiel von so Custom-Meerwasseranfertigungen, die ja ganz häufig in so eine quadratische Form reingehen, was auch ziemlich interessant ist. Kann ja trotzdem als Raumteiler dienen, selbst wenn es nicht halt wirklich weit in den Raum reinragt. Aber die haben ganz häufig dann auch so Custom-Unterschränke, die einfach von allen Seiten auch zugänglich sind. Also das ist tatsächlich etwas, wo ich mir jetzt spontan mehr Gedanken drüber machen würde, als über das Layout selbst. Weil für das Layout selbst sehe ich wenig Probleme, sowas einzurichten, dass es auch von allen Seiten gut aussieht tatsächlich. Ja, so viel zu dem Thema Raumteiler-Aquarium. Da würde mich aber auch sehr interessieren, wenn ihr da schon in Erfahrung mit habt, also vielleicht selber auch einen Raumteiler eingerichtet habt. Wie seid ihr da vorgegangen? Ist das wirklich ein Layout gewesen, was dann halt in der Mitte des Aquariums sitzt? Und dann meine ergänzende Frage, wie sieht's mit dem Schrank aus? Wie habt ihr das gelöst, dass er halt von der einen Seite nicht irgendwie ultra hässlich ist, weil er da eine unbehandelte Rückwand vielleicht zeigt und von der anderen Seite dann aber ganz hübsch, weil da sind halt die Türen und da wollt ihr drankommen? Ist dann ja auch die Frage, von welcher Seite komme ich dran und muss ich vielleicht den Schrank sogar so drehen, dass er nicht ganz so hübsch aussieht, nur damit ich besser drankomme? Also das sind ja dann immer so Praxisprobleme, je nach baulichen Vorgaben und Einrichtung des Raums, wo das Aquarium dann steht. Das stelle ich mir aber auch wirklich ganz spannend vor, sowas zu machen. Und wenn das natürlich fertig ist, ist das ja auch einfach der ultimative Eyecatcher in jedem Raum. Also das ist schon klar. Was du natürlich bedenken musst, du musst wahrscheinlich mehr Scheiben putzen. Also, weil die Rückwand an einem Aquarium muss man ja, oder also man sollte sie natürlich schon auch mit putzen, weil je nachdem, was das für eine Rückwand ist, gerade mit einem Lightscreen zum Beispiel und dann ist sie beleuchtet, dann siehst du natürlich schon, wenn da auch irgendwie Punkteilen drauf sitzen. Aber trotzdem, man muss die Rückwand ja vielleicht nicht so häufig reinigen wie ansonsten die Frontscheibe. Und jetzt hast du ja quasi zwei Frontscheiben, die du reinigen musst, plus die eine Seitenscheibe, die natürlich nicht ganz so anstrengend ist. Aber das ist vielleicht ein Punkt, dass halt Reinigungsarbeiten bei einem Raumteiler-Aquarium möglicherweise länger dauern könnten, weil du einfach mehr Fläche hast, die du sauber halten musst, damit es auch von allen Seiten gut aussieht. Ja. Aber mehr fällt mir zu dem Thema tatsächlich auch nicht ein. Ich hoffe, das war trotzdem hilfreich für dich und für alle, die jetzt nach diesem Thema Raumteiler gefragt haben. Wie gesagt, ich werde es hier wahrscheinlich nicht umsetzen können. Vielleicht ergibt sich ja mal irgendwo auf einer Messe oder bei einem Hersteller oder so mal wieder irgendein Einrichtungsprojekt, was dann auch in Richtung Raumteiler geht. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Also da würde ich auf jeden Fall nicht Nein sagen und sagen, hey cool, das können wir gerne mal zusammen machen. Das ist dann eben auch guter Content für meinen Kanal, weil das halt etwas ist, was ich bisher noch nicht zeigen konnte. Vielen Dank, dass du dir diese Folge wieder bis zum Ende angehört hast. Wenn du diesen Podcast auf YouTube schaust und hörst, dann vergiss bitte nicht, den entsprechenden YouTube-Kanal zu abonnieren und dem Video dort einen Daumen nach oben zu geben. Dort kannst du übrigens auch unter dem Podcast kommentieren und mir so deine Meinung dalassen. Wenn du diesen Podcast über eine Podcast-Plattform oder über einen Podcatcher deiner Wahl gehört hast, dann vergiss dort bitte nicht zu bewerten, falls du es dort kannst. Am wichtigsten sind immer noch die Bewertungen bei Apple Podcasts und bei Google Podcasts. Die helfen enorm dabei, einen Podcast bekannter und wichtiger zu machen. Deshalb, falls du dort bewerten möchtest, wäre ich dir sehr, sehr dankbar für deine Bewertung auf einer dieser Plattformen und wir sehen uns jetzt bei der nächsten Folge wieder.